Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Daniela Müllenborn am Mikrofon und mit der Fußball-Champions League. Borussia Dortmund spielt bei Manchester City. Manchester führt mit 2:1 und wir gehen live zur Schlussphase mit unserem Reporter Stefan Kaußen.
Verdient gehabt, denn schon kurz vor der Pause machte Bellingham ja den potenziellen Ausgleich. Da pfiff der Schiri aus Rumänien ihn zurück wegen eines langen Beins am 16er gegen Ederson, den Keeper von City. Sehr umstritten, hätte man auch Tor geben können. Ja, und dann hätte Haaland ein Tor machen können, kurz nach der Pause, nach einem tollen Pass von Dahoud. Solo, aber gescheitert an Ederson. Weshalb steht es 2:1? Ja, Foden habe ich gerade gesagt, in der 90. Zur Pause 1:0 durch Kevin De Bruyne, bester Mann auf dem Platz, der Ex-Bundesligaspieler von Wolfsburg, der mit den Wölfen gerade gegen diesen BVB mit Marco Reus DFB-Pokalsieger wurde. Aber noch hat Dortmund 30 Sekunden. Dortmund hat den Ball. Sie lagen dummerweise zurück zur Pause wegen dieses Fehlpasses von Emre Can. Vollkommen ohne Not. Vielleicht schaffen sie jetzt nochmal einen Angriff. Can aber noch tief in der eigenen Hälfte. Also wenn ich jetzt Dortmund und da wäre, würde ich Langholz nach vorne spielen, denn da wartet Erling Haaland nur noch 20 Sekunden. Hummels erkennt das jetzt auch, spielt den Ball diagonal, halb rechts raus, gut verlängert von Reyna auf Haaland, aber der ist heute nicht gut. Erling Haaland ist eine Enttäuschung, keine gute Körpersprache, eine große Chance hatte er und jetzt gerade, als er Meunier oder Reyna hätte einsetzen müssen auf halb rechts, da leistet er sich einen Fehlpass und jetzt gibt's einen finalen Shakehand zwischen Pep Guardiola und Edin Terzic, der Trainer der Dortmunder, der am Wochenende gegen Frankfurt wahrscheinlich die Champions League verspielt hat mit der Niederlage. Verliert heute zwar wieder mit 1:2, aber in Manchester beim Tabellenführer der Premier League kann man 1:2 verlieren, wenn auch unglücklich, nach kämpferischer Leistung und mit einem so späten Gegentor von Foden in der 90. auf Vorarbeit von Gündogan. Also der tolle Ausgleich von Marco Reus reichte unter dem Strich nicht zu einem Unentschieden, aber immerhin zu einem Kompliment für den BVB. Manchester 2, Dortmund 1.
Dortmund also mit der Niederlage bei Manchester City und Real Madrid führt kurz vor Schluss gegen Liverpool mit 3:1 und von der Champions League in die zweite Fußball-Bundesliga. Ein Nachholspiel des 25. Spieltages, Heidenheim gegen Holstein Kiel, und die Kieler mussten den nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen. Sie verloren nämlich in Heidenheim mit 0:1, beobachtet von Detlef Lindner.
Dieser knappe Sieg des FC Heidenheim ist durchaus verdient, weil diese erste Halbzeit so deutlich überlegen geführt wurde und Kleindienst da in der 17. Minute auch nach einem tollen Leipertz-Pass und nach einem dicken Fehler von Yannick Dehm in der Kieler Abwehr das 1:0 markierte. Heidenheim hatte weitere Riesenmöglichkeiten, etwa durch Hüsing oder Kleindienst, ließ diese aber vor der Pause aus. Kiel einfach nicht im Spiel und Kiel mit sehr, sehr viel Ungenauigkeiten in der eigenen Defensive und auch im Spiel nach vorne. Im zweiten Abschnitt dann mehr Druck von Holstein Kiel, ohne zwingend zu werden. Die Ungenauigkeiten, sie blieben weiterhin und Holstein Kiel kam erst in der Schlussphase dann zu einigen halben Gelegenheiten. Doch das reichte nicht am Ende, um den FC Heidenheim zu schlagen.
Für die Kieler war es die zweite Niederlage in Folge nach ihrer knapp vierwöchigen Corona-Zwangspause. In der Tabelle bleiben sie mit 4 Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 3, haben allerdings noch ein weiteres Nachholspiel in der Hinterhand. Heidenheim ist 7. UEFA-Präsident Alexander Schifferin hatte zuletzt mit der Aussage für Aufsehen gesorgt, dass von den ursprünglich 12 geplanten Standorten für die EM nur die dabei bleiben, die eine Zulassung von Zuschauern garantieren können. Kurz vor Ablauf einer ersten Frist für Zuschauerszenarien hat die Stadt München ihre Hausaufgaben gemacht. Philipp Nagel berichtet.
Wie vom Europäischen Fußballverband UEFA gefordert, hat die bayerische Landeshauptstadt, wie wohl auch alle anderen 11 Ausrichterstädte, die erste formale Hürde genommen und rechtzeitig vor der Deadline morgen Konzepte für eine Teilzulassung von Zuschauern eingereicht. Ob aber eines dieser Konzepte im Juni dann auch jemals zum Tragen kommen wird, bleibt weiter unklar, denn in diesem ersten Schritt mussten die 12 Gastgeberstädte der UEFA erstmal überhaupt ihre prinzipielle Bereitschaft für Spiele mit Fans zusichern. Eine finale Garantie für die Zulassung von Fans wurde in dieser Phase des Entscheidungsprozesses noch nicht verlangt. Es ist aber davon auszugehen, dass die UEFA eine solche Garantie von den Ausrichterstädten zeitnah einfordern wird. Ein derartiges Bekenntnis ist jedoch von der Stadt München angesichts der aktuellen Pandemielage nicht zu bekommen. Was die Zuschauerfrage betrifft, heißt es in einer Mitteilung von der Stadt, welches Szenario letztlich umgesetzt werden kann, wird vom aktuellen Pandemiegeschehen im Juni bzw. Juli abhängen. Die UEFA allerdings trifft sich am 19. und 20. April mit ihrem Exekutivkomitee. Möglich, dass dann, spätestens aber wohl Ende des Monats, eine Entscheidung über das Format der aktuell noch in 12 Ländern geplanten EM fällt.
Die Fußball-Bundesliga ist auf der Zielgeraden und damit Spielausfälle nicht noch alles gefährden, zieht die Deutsche Fußballliga die Corona-Schutzmaßnahmen an. Ein Quarantänetrainingslager für die Mannschaften ist aber vorerst vom Tisch. Einzelheiten von Ann-Kathrin Rose.
Die Entscheidung der Deutschen Fußballliga gilt erst einmal für April. Ob die Teams der ersten und zweiten Bundesliga zum Saisonende dann aber doch in ein Quarantänetrainingslager müssen, will sich die DFL offen halten. Wegen steigender Infektionszahlen hatte die Liga das Hygienekonzept zuletzt noch einmal deutlich verschärft. Dazu gehören auch mehr Tests. Die Maßnahmen seien aber ausreichend, um Spieler und Verantwortliche zu schützen. Ziel ist es, die Saison planmäßig zu Ende zu bringen.
In Italien sorgt eine Reihe positiver Corona-Tests bei Fußball-Nationalspielern nach der jüngsten Länderspielpause für Aufregung. 6 Spieler wurden nach der Rückkehr in ihre Clubs positiv getestet. Aus Rom, Jörg Sasselberg.
Die Zahlen steigen weiter. Mittlerweile ist bekannt, dass sich 15 Spieler und Betreuer der italienischen Nationalmannschaft infiziert haben mit dem Coronavirus. Federico Bernardeschi von Juventus Turin ist der vorerst letzte Spieler, der positiv getestet wurde. Zuvor hatte es aus dem Team von Nationaltrainer Mancini unter anderem Vincenzo Grifo vom SC Freiburg getroffen, aber auch Serie A-Spieler Bonucci, Sirigu und Cragno sowie Verratti und Florenzi von Paris Saint-Germain, dem Gegner Bayern Münchens in der Champions League. Vom italienischen Fußballverband gibt es nach wie vor keine Erklärung dafür, wie es im Umfeld der vergangenen 3 Länderspiele zu einer derartigen Häufung von Covid-Fällen kommen konnte. Italien ist in der WM-Qualifikation zunächst zu Hause in Parma und danach in Bulgarien und Litauen angetreten. Italienische Medien weisen darauf hin, dass der erste Corona-Fall im Betreuerstab der Nationalmannschaft aufgetreten ist. Insgesamt sind mittlerweile 8 Co-Trainer und andere sportliche Mitarbeiter des Teams betroffen. Das ist außer Chefcoach Mancini fast der gesamte Trainerstab. Hinzu kommen 2 Covid-Fälle unter den mitreisenden Funktionären sowie bislang 7 Spieler. Einige Clubs der Serie A haben sich angesichts dieser Entwicklung entschieden, ihre Nationalspieler vorbeugend aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen.
Und auch in der Bundesliga gibt es einen aktuellen Corona-Fall. Serge Gnabry vom FC Bayern ist positiv getestet worden und fällt im Champions-League-Spiel morgen gegen Paris Saint-Germain aus. Als erstes Land hat Nordkorea seine Teilnahme an den Olympischen Spielen und den Paralympics in diesem Jahr in Tokio abgesagt. Das nordkoreanische Sportministerium begründete dies mit dem Schutz der eigenen Sportlerinnen und Sportler vor dem Coronavirus. Beim Internationalen Olympischen Komitee hat sich die Regierung aber offenbar noch nicht gemeldet. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
Auf den angekündigten Rückzug Nordkoreas von Olympia reagiert Japans Regierungssprecher Kato betont kühl. Man habe die Medienberichte über die Absage Nordkoreas an den Spielen zur Kenntnis genommen. Was die Teilnahme betrifft, so müsse dies mit dem Tokio 2020-Komitee koordiniert werden. Man werde dies weiter beobachten, sagt Kato. Das hört sich fast so an, als wolle man die Absage, die wirtschaftlich keinen großen Verlust für die Spiele bedeuten dürfte, noch nicht wahrhaben. Das Nachbarland Südkorea reagierte auf jeden Fall enttäuscht und hofft noch auf eine Kehrtwende. Unklar ist bisher, ob Nordkorea aufgrund eigener Probleme mit dem Virus, das es offiziell in Nordkorea gar nicht gibt, abgesagt hat oder aus Furcht, ihre Sportlerinnen und Sportler könnten sich bei einem Besuch in Japan anstecken. Das wäre dann eine Sorge, die auch andere Organisatoren teilen, wie der Weltschwimmverband, der am Wochenende den Weltcup in Tokio abgesagt hatte. Wegen der Pandemie wird jetzt auch der fürs Wochenende geplante Testlauf im Wasserpolo gecancelt, berichten japanische Medien. Grund dafür sind die strikten Einreisebedingungen.
Die Paralympics sollen Ende August, also gut 2 Wochen nach den Olympischen Spielen, beginnen. Und sie werden beginnen, da ist sich Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes, sicher.
Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die Japaner diese Spiele nicht durchziehen. Und ich weiß auch von meinen Sportlern, das ist ja auch nicht unwichtig, dass sie alle wollen, dass es stattfindet, egal unter welchen Bedingungen.
Und noch ein Champions-League-Ergebnis. Real Madrid hat also gegen Liverpool mit 3:1 gewonnen. Das war Sport aktuell. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Das war der Tag. Am Mikrofon begrüßt Sie dann Jonas Rehse. Mein Name ist Daniela Müllborn. Kommen Sie gut durch die Nacht.